Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Von den weltweiten Lieferproblemen bleiben auch Arzneimittel nicht verschont. Wie problematisch ist die Versorgungslage? Dazu gleich mehr. Seit heute gilt ein Embargo gegen Öl aus Russland, das per Schiff transportiert wird. Und ein Preisdeckel, der Russlands Einnahmen aus dem Ölgeschäft drücken soll. Gleich mehr aus dem Börsensaal zu den Auswirkungen. Zunächst Holger Beckmann mit den Details.
EU-Ölembargo und internationaler Preisdeckel. Beides soll dem Regime Wladimir Putin die Finanzierung des Ukraine-Krieges noch schwerer machen und zugleich dafür sorgen, dass der Ölpreis global möglichst stabil bleibt. Denn wenn Russland seine Ölproduktion durch das Embargo massiv einschränken würde, könnte das nicht nur den Preis für Öl aus Russland nach oben treiben, so die Befürchtung, sondern beispielsweise auch den für Öl aus der Nordsee. Genau das soll nun der internationale Preisdeckel verhindern, den die EU, die G7-Staaten und Australien miteinander vereinbart haben. Er liegt bei $60 pro Barrel und damit recht nahe am tatsächlichen Preis, für den russisches Öl zumindest noch in der vergangenen Woche gehandelt wurde. Trotzdem ist derzeit völlig unklar, wie Russland nun reagieren wird. Die EU will die Situation genau beobachten und gegebenenfalls nachjustieren, das heißt den Preisdeckel, falls nötig, anpassen.
Holger Beckmann, Ölembargo und Ölpreisdeckel. Welche Wirkung haben diese Sanktionen sowohl in Russland selbst als auch auf dem Ölmarkt und in letzter Konsequenz auf die Preise an den Tankstellen? Mit diesen Fragen geht es in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Wehrle.
Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Thomas Benedikt gesprochen. Er ist Rohstoffexperte bei Union Investment. Wie dieses Embargo denn einzuschätzen ist, wollte ich zunächst von ihm wissen. Wie hart wird Russland von den Maßnahmen getroffen? Hier seine Antwort.
Naja, es ist auf jeden Fall so, dass Russland es viel schwerer gemacht wird, sein Öl zu verkaufen. Es fließt ja jetzt schon relativ viel Öl von Russland in Richtung Asien. Aber wir nehmen bislang in der EU immer noch welches ab. Das wird halt nun komplett gestoppt.
Wie sehr trifft uns das?
Wir haben es inzwischen über die letzten Monate gut geschafft, russisches Öl durch andere Rohölsorten zu ersetzen, gerade aus dem Mittleren Osten oder auch aus den USA. Insofern aus meiner Sicht keine großen Verwerfungen zunächst zu erwarten für die EU.
Der Ölpreis ist ja von mehreren Faktoren abhängig, Angebot und Nachfrage. Zuletzt ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen. Die Weltwirtschaft kühlt sich ab. Auch in China läuft es nicht mehr so rund. Der Ölpreis zuletzt deutlich gefallen. Bleibt da Russland auf einem Teil des wertvollen Gutes sitzen?
Aus meiner Sicht nicht. Russland wird versuchen oder wird seine Rohstoffe absetzen können, sofern es das möchte. Wir sehen immer noch bei ganz vielen Rohstoffen und nicht nur bei Öl sehr niedrige Lagerbestände global. Und insofern sollte sich Russland nicht dazu entscheiden, irgendwie noch weiter zu eskalieren und Fördermengen absichtlich zu drosseln. Dann wird es auch immer Abnehmer finden.
Wenn wir uns die Angebotsseite anschauen, die OPEC belässt es bei der bisherigen Fördermenge. Die USA haben einen Teil ihrer strategischen Ölreserven bereits freigegeben, um den Preisauftrieb im Land zu dämpfen. Eine politische Maßnahme. Welche Auswirkungen hat das?
Man kann de facto sagen, die USA haben die strategischen Reserven freigegeben, um den globalen Markt abzukühlen, von dem natürlich auch der US-Konsument abhängt. Was die OPEC-Entscheidung angeht, ich glaube, die OPEC hat in ihrer Oktobersitzung schon gut gesehen, dass die Nachfrage sich abschwächt, damals schon um 2 Millionen Fässer am Tag die Produktionsquoten gekürzt. Jetzt heißt die Devise, erst einmal abwarten, schauen, wie sich das russische Embargo tatsächlich auf die globalen Ölpreise auswirkt.
Das heißt, man versucht, den Weltmarkt möglichst stabil zu halten.
Das ist auf jeden Fall das Ziel der USA. Ob die OPEC tatsächlich dieses hehre Ziel verfolgt in der Ölmarktstabilität, das sei mal dahingestellt, weil sie oft doch auch einfach nach dem eigenen Nutzen schaut.
Man versucht ja schon seit längerem unabhängiger zu werden vom Öl. Wird das durch diese Maßnahmen forciert?
Naja, immer wenn Preise für fossile Energien oder gerade Öl steigen, dann bietet das Anreize, sich andere Energiequellen zu suchen. Die große Herausforderung für uns in Deutschland oder in der EU wird sein, wie wir die drei Dimensionen Umweltschutz, Versorgungssicherheit, aber auch annehmbare Preise am Ende unter einen Hut bekommen.
Worauf müssen wir uns einstellen? Wird Heizöl, wird Kraftstoff bald wieder teurer werden?
Also gerade in den nächsten 2 bis 3 Monaten sehe ich die Nachfrage als so schwach an, dass der Ölpreis sogar eher noch sinken könnte. Die Empfehlung, hier eher ungewöhnlicherweise mal auch im Winter vielleicht seinen Heizöltank nochmal voll zu machen, würde ich hier aussprechen. Was wichtig ist zu wissen, ab Februar tritt noch ein Embargo gegen russische Ölprodukte, sprich Benzin und Heizöl, in Kraft. Das könnte nochmal für Turbulenzen sorgen, weil wir da immer noch relativ viel in die EU importieren.
Das sagt Thomas Benedix, Rohstoffexperte bei Union Investment.
Guten Runden wir das ab, Frau Wehrle, mit dem Blick auf den aktuellen Ölpreis. Da geht's nach oben.
Öl ist teurer geworden. Das gilt sowohl für die Nordseesorte Brent als auch für amerikanisches Leichtöl. Das Fass amerikanische Leichtöl zum Mittag mehr als $82.
Und wenn wir die Brücke zum Aktiengeschäft schlagen, dann sind es wohl am ehesten die Werte der Versorger, die auf diese Ölsanktionen reagieren könnten. Tun sie das?
Aktien von E.ON und RWE sind deutlich im Minus. Gut, es bleibt jetzt halt abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Russland hat ja schon angekündigt, die Sanktionen nicht akzeptieren zu wollen.
Zu anderen Branchen, der Autobranche, attestiert das IFO-Institut heute, dass sie in ziemlich guter Verfassung sei. Und in etwa einer guten Viertelstunde kommen aus Flensburg die neuesten Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Möglich, dass diese positive IFO-Einschätzung dann weiter bestätigt wird. Kann man das an den Kursen der Autohersteller ablesen?
Viele deutsche Hersteller hatten ja schon vor einigen Wochen überrascht von satten Gewinnen im abgelaufenen Quartal berichtet. Vor allem Luxusfahrzeuge verkaufen sich gut. Und das, obwohl Lieferketten immer wieder unterbrochen waren, obwohl Teile gefehlt haben. Und was ja noch hinzukommt, die Inflation ist hoch. Also viele Kunden müssen es sich dreimal überlegen, ob sie eine größere Anschaffung tätigen oder nicht. Soweit also diese schwierigen Rahmenbedingungen. Die Forscher vom Münchner IFO-Institut sagen nun, die Autobauer werden zuversichtlicher. Sie wollen die Produktion in vielen Bereichen hochfahren, auch die Zulieferer werden optimistischer. Und ein Grund ist, dass das Risiko einer tiefen Rezession sich deutlich verringert hat. Bei den Autoaktien sehen wir heute keinen klaren Trend. Die Aktien von VW und BMW etwa sind im Plus. Die Papiere von Mercedes-Benz werden verkauft.
Gucken wir noch auf die Porsche-Aktie. Die könnte nämlich bald in den DAX aufsteigen. Und wir berichten gleich darüber, was von den Beratungen der Börse AG über die DAX-Zusammensetzung heute Abend zu erwarten ist. Aber vorab gibt es schon Vorschusslorbeer im Kurs.
Vorschusslorbeeren sehen anders aus, zumindest am heutigen Tag. Porsche-Aktien sind im Minus. Aber wenn man sich die Kursentwicklung seit dem Börsengang im Oktober anschaut, da gibt es wirklich ein deutliches Plus.
Was hat der DAX denn aus all dem gemacht?
Der ist mit einem deutlichen Minus in die neue Handelswoche gestartet, steht jetzt 0,6% tiefer bei 14.444 Punkten. Es gibt recht unterschiedliche Meldungen. In China bleibt man zwar noch bei der Null-Covid-Strategie, aber immerhin, es gibt Lockerungen in einzelnen Bereichen und das lässt zumindest hoffen, dass sich die Pandemie nicht mehr ganz so stark auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auswirkt, wie das bisher der Fall ist. China ist ja ein wichtiger Handelspartner. Vom Einzelhandel, da kommen sehr unterschiedliche Signale. In der Eurozone ist der Einzelhandel im Oktober, da waren die Umsätze rückläufig. Und was das Weihnachtsgeschäft betrifft, da ist die Stimmung nicht mehr ganz so schlecht, wie das noch vor ein paar Wochen der Fall war.
Wie sieht's aus mit dem Euro zum Wochenstart?
Der ist zumindest im frühen Handel deutlich gestiegen, hat ein Niveau erreicht, wie wir das zuletzt im Juni in diesem Jahr gesehen haben. Aktuell wird er mit $1.0563 gehandelt.
Und dann die Anleihen und der Goldpreis zum Schluss.
Die Umlaufrendite ist gestiegen, und zwar von 1,75% auf 1,8%. Und wenn wir auf den Goldpreis schauen, die Feinunze, die wird jetzt am Mittag mit $1.794,53 gehandelt.
Und das war Claudia Wehrle mit dem Börsenbericht. Das war eben erwähnt, heute Abend nach Börsenschluss wird die Deutsche Börse die Zusammensetzung der DAX-Indizes überprüfen, also von DAX, MDAX und SDAX. Porsche, gerade genannt, Porsche könnte in den DAX aufsteigen. Das wäre ein Turboaufstieg. Wer kommt rein, wer muss raus und was heißt das für alle, die Geld in Aktien anlegen? Brigitte Scholz ist dazu.
Heute ist ein historischer Tag. Die Porsche AG ist zurück an der Börse. Für uns ganz persönlich sehr emotional und für mich ist es eine große Ehre, für unsere ganze Mannschaft hier zu stehen, die einen tollen Job gemacht hat.
Am 29. September erst ist die Porsche AG an die Börse gegangen. Deren Chef Oliver Blume zeigte sich recht stolz. Stolz dürfte er jetzt auch sein, denn noch nicht einmal 3 Monate später könnte sie schon in die erste Börsenliga, den DAX 40, aufsteigen. Der Kurs der Porsche-Aktie nämlich hat sich seither rasant entwickelt. So steht sie auf Platz 25 gemessen am Börsenwert. Regulär wird die Zusammensetzung des DAX im September überprüft. Doch alle 3 Monate schaut die deutsche Börse, ob es Grund gibt für eine Anpassung. Für den schnellen Aufstieg, die Fast Entry, ist dann mindestens Platz 33 auf der relevanten Rangliste nötig. Die deutsche Börse verkündet erst heute Abend, ob es Bewegung in den Börsenindizes gibt. Doch Porsche sei ein wahrscheinlicher Kandidat für die erste Börsenliga, meint Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Capital AG.
Allerdings würde das natürlich den größten Makel des DAXes, nämlich die ohnehin schon sehr starke Abhängigkeit von der Automobilindustrie, weiter vergrößern. Denn schließlich haben wir mit den großen Autoherstellern, aber auch mit Continental schon einige DAX-Mitglieder, die im Automobilbereich unterwegs sind, beziehungsweise automobilnah unterwegs sind und mit Volkswagen natürlich auch den Mutterkonzern von Porsche im DAX vertreten. Das wäre dann doch eine sehr, sehr starke Konzentration.
Absteigen in die zweite Börsenliga, den MDAX, dürfte dann wahrscheinlich die Aktie des Sportartikelherstellers Puma, die gemessen am Börsenwert auf Rang 44 zurückgefallen ist. Wahrscheinlicher Kandidat für den MDAX ist nach Berechnungen von Experten der Biokrafthersteller Verbio. Für ein Unternehmen sei die Aufnahme in die erste Börsenliga ein Imagegewinn, sagt Marcel Müller, Leiter Portfolio Management des Vermögensverwalters HQ Trust. Denn das zeige ja, dass es wirtschaftlich erfolgreich und deshalb der Aktienkurs gestiegen sei. Das aber muss nach der Aufnahme nicht so weitergehen.
Normalerweise würde man davon ausgehen, eine DAX-Aufnahme bedeutet dann auch höhere Nachfrage, da auch dann ETF-Anbieter oder auch große Fondsmanager dann eher aufmerksam werden auf den Titel, weil der Titel aufgenommen wird in dem großen Index. Allerdings wird es häufig schon vorweggenommen. Also das heißt, es wird auf die Aufnahme in so einem großen Index spekuliert und deswegen werden diese Aktien häufig schon im Vorfeld auch in den Portfolien mit aufgenommen.
Seit September des vergangenen Jahres erst besteht der DAX aus 40 Werten, 10 mehr als zuvor. Diese Reform sollte eine breitere Abbildung der deutschen Wirtschaft im DAX ermöglichen. Eine wichtige Neuerung damals war auch, dass seither nur noch Unternehmen, die seit 2 Jahren operativ profitabel sind, überhaupt eine Chance haben, sich für die Aufnahme in den DAX zu qualifizieren. Umgesetzt werden die Entscheidungen zum DAX von heute Abend dann zum 19. Dezember.
Bei freiverkäuflichen Arzneimitteln, aber auch bei Medikamenten für schwerkranke Menschen werden in letzter Zeit oft Lieferengpässe gemeldet. Woran liegt das und wie könnte Abhilfe geschaffen werden? Darüber habe ich mit Helmut Schröder gesprochen vom Wissenschaftlichen Institut der AOK. Dort hat man den Überblick über das Arzneimittelgeschehen, das über Rezept abgewickelt wird. Und ich habe Helmut Schröder zum Start gefragt, wie häufig sind denn Lieferengpässe oder Lieferschwierigkeiten überhaupt?
Also wir sehen, wenn wir Anfang Dezember beim BfArM nachschauen, dass wir freiwillige Meldungen der pharmazeutischen Hersteller haben von knapp 300 verschiedenen Arzneimitteln, die momentan nicht lieferfähig sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, eine beeindruckend hohe Zahl, aber angesichts von über 60.000 verschiedenen Arzneimitteln, die pro Jahr über die Apotheke abgegeben werden, die verschiedenen Arzneimitteln, ist es natürlich eine überschaubar kleine Menge, die trotz all dem natürlich im Einzelfall dramatische Wirkung entfalten kann, wenn jemand eine lebensbedrohliche Erkrankung hat und damit nicht behandelt werden kann. Wenn man sich die pharmazeutische Industrie oder auch die Apotheken anschaut, dann sagen die Verbände der pharmazeutischen Industrie und die Vertreterinnen, Vertreter der Apothekenschaft, dass sie sagen, das ist ein Riesenmengenproblem an der Stelle. Wir haben aber ein paar Indikatoren, wo wir sagen würden, die Lage ist nicht dramatisch. Also selbst wenn Sie heutzutage in eine Apotheke gehen und dort Ihr gewünschtes Arzneimittel nicht bekommen, was auf der Arzneimittelverordnung draufsteht von Ihrem Arzt, haben Sie immer die Möglichkeit zu sagen, gibt es dieses Arzneimittel auch nicht bei einem anderen Großhandel, weil es verschiedene Großhändler gibt in Deutschland. Und klassischerweise sieht es heutzutage so aus, selbst wenn ein einzelner Hersteller nicht lieferfähig ist, gibt es eine Vielzahl von Alternativen im generischen Segment insbesondere, von alternativen Herstellern, die ohne Probleme an der Stelle dann abgegeben werden können. Also insofern, wir haben Lieferengpässe, aber wir haben keine Versorgungsengpässe beim Patienten.
Aus der Apothekerschaft ist aber zu hören, dass man eine vergleichbare Lage seit 30 Jahren nicht erlebt habe. Und in der Tat, wenn wir auf einen Wirkstoff gucken wie Tamoxifen, der zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen eingesetzt wird, da gab es zum Jahresanfang Lieferengpässe und das war für die Betroffenen schon verstörend. Ist das für Sie ein Einzelfall gewesen?
Also wir hätten eigentlich erwartet, dass im Jahr 2020, 2021, wo die Welt ja stillgestanden hat, Sie erinnern sich, als wir alle kein Klopapier, keine Butter und kein Mehl mehr bekommen hatten, dass da eine dramatische Verengung und Verknappung auch von Arzneimitteln stattgefunden hat. Das sehen wir interessanterweise in unseren Daten nicht, weil wenn ein Apotheker das Arzneimittel, was auf dem Rezept aufgelistet ist, nicht abgeben kann, muss er eine entsprechende Kennzeichnung, also dass dieses Medikament nicht verfügbar ist und ein anderes abgegeben werden muss, entsprechend kennzeichnen. Und interessanterweise haben wir einen deutlichen Rückgang im Jahr 2020, 2021 gehabt im Vergleich zu 2019. Also insofern kann ich das auf der Menge nicht nachvollziehen. Gleichwohl gibt es dieses Beispiel Tamoxifen, wo wir ja einen Engpass irgendwie an der Stelle hatten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher kommt dieser Engpass? Und der Engpass kommt unserer Einschätzung nach, dass der Versorgungsauftrag, in Anführungsstriche, den ein pharmazeutischer Hersteller abgibt bei der Versorgung, nicht gerecht wird. Das heißt, er müsste sicherstellen, dass entsprechende Arzneimittel auch verfügbar sind vor Ort. Er muss eine entsprechende Vorhaltung auch in seines Arzneimittels haben. Und das, diese Verantwortung übernimmt der pharmazeutische Hersteller unserer Einschätzung nach momentan nicht. Wir haben momentan in Deutschland die Situation, dass diese nicht lieferfähigen Arzneimittel eine freiwillige Meldung ist. Also in anderen Ländern, Schweden, Österreich, gibt es eine verpflichtende Meldung. In Deutschland ist das freiwillig, was natürlich abgestellt werden müsste. Also pharmazeutische Hersteller müssten verpflichtet werden, diese nicht lieferfähigen Arzneimittel auch zu listen.
BfArM, das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Nochmal zu Tamoxifen, dem Brustkrebsmedikament. Da hat der Bundesgesundheitsminister, um den Engpass zu lösen, Importe aus der Schweiz und aus Großbritannien erlaubt. Kann das nur so ein Rettungsanker im letzten Moment sein oder ist es mehr?
Also der Punkt ist der, was uns die Krise gezeigt hat, dass Märkte, die internationale Lieferketten, auf Lieferketten, internationalen Lieferketten basieren, resilienter ausgebaut werden müssen. Da stellt sich ja die Frage, wie macht man das? Eine Möglichkeit wäre einfach, im deutschen Markt beispielsweise nicht bloß 5 Packungen eines Arzneimittels irgendwie vorzuhalten, sondern der pharmazeutische Hersteller müsste gebeten werden, nicht bloß 5, sondern 500 Pakete beispielsweise vorzuhalten. Für den Fall, dass ein Tanker sozusagen die Ausreise nicht erhält beispielsweise oder für den Fall, dass die Covid-Pandemie in China oder in Indien zuschlägt und da die entsprechenden Wirkstoffe nicht mehr auf die Straße gebracht werden können. Das wäre eine Möglichkeit, mit einer solchen Systematik die Gesundheitsversorgung in Deutschland sicherzustellen. Ein Appell des Gesundheitsministers wird ja nicht ausreichen, sondern die pharmazeutische Industrie müsste ihrem Versorgungsauftrag natürlich an der Stelle gerecht werden.
Warum sind denn die Lieferketten in der Pharmabranche so wackelig?
Wir haben die Situation, und das nicht erst seit den 2000ern, sondern schon sehr viel länger, dass natürlich Industrien schauen, wie sie die Produktion ihrer Vorprodukte möglichst in solche Länder verlegt, wo man einfach preiswerter produzieren kann. Das war im Endeffekt, ist der Effekt dann genau der, dass die pharmazeutische Industrie für die Wirkstoffherstellung nach China, auch in den letzten Jahren vermehrt nach Indien geht beispielsweise, dass möglicherweise die Verblisterung oder die Tablettenerstellung in der Türkei beispielsweise liegt und dann letztendlich irgendwie die Packungen möglicherweise noch in Bayern zusammen verblistert werden, dass sie letztendlich dann einen Blister haben und eine entsprechende Arzneimittelpackung mit einem deutschen Text irgendwie haben. Ohne Krieg, ohne Covid-19-Pandemie haben diese Prozesse sehr gut funktioniert. Auf einmal haben wir natürlich, muss man sich die Frage stellen, sind diese Prozesse noch resilient? Und wenn sie nicht mehr resilient sind, muss man die so mit Maßnahmen unterfüttern, dass eben auch in sozusagen nicht stabilen Zeiten die Versorgung in Deutschland und Europa sichergestellt wird. Beispielsweise eine größere Lagerhaltung in Deutschland und Europa beispielsweise. Ja.
Jetzt haben Sie den Kostendruck erwähnt und an der Stelle spielen natürlich die Krankenkassen auch eine besondere Rolle. Mit Ausnahme von sehr wenigen innovativen Arzneimitteln schließen die Kassen ja mit den Herstellern Rabattverträge ab. Sie handeln also Preisnachlässe aus und sparen damit Milliardensummen. Aber dieses System trägt offensichtlich dazu bei, Lieferrisiken zu erzeugen.
Ja, die Argumente kennen wir. Die Frage, ob sie tragen, diese Argumente. Um auf der Faktenseite zu bleiben, wir haben beim Markt von über 50 Milliarden Euro Arzneimittelausgaben, haben wir ungefähr 5 Milliarden Euro sogenannte Rabatteinnahmen. Und Rabatteinnahmen, also vor dem Hintergrund haben wir einen pharmazeutischen Hersteller, der ein Angebot unterbreitet und bei einem Zuschlag dann sicherstellen muss, dass er über die nächsten 2 Jahre die ausgeschriebene Wirkstoffmenge, die er der Krankenkasse angeboten hat, auch in die Versorgung reinbringt. Das hat einen riesen Vorteil im Vergleich zu Nicht-Rabatt-Arzneimitteln. Die Krankenkassen können dann sagen, wenn du diese Lieferfähigkeit nicht sicherstellst, musst du Vertragsstrafen zahlen. Du musst mir zuerst mal sagen, ob du überhaupt ein Lieferproblem hast. Und die zweite Sache, es werden Vertragsstrafen fällig. Und überall da, wo natürlich Vertragsstrafen fällig werden, hat der Rabattpartner ein hohes Interesse daran, dass er nicht Vertragsstrafen zahlt und wird natürlich alles Mögliche tun, damit er die Bevorratung sicherstellt, damit er seine vertragliche Menge auch an den Staat bekommt. Und das ist sozusagen der Riesenvorteil von den Rabattverträgen. Wir wissen auf der GKV-Seite, ob diese Arzneimittel lieferfähig sind. Und wir haben vor allen Dingen auch einen Sanktionsmechanismus, wenn den Krankenkassen diese zugesicherten Mengen nicht zur Verfügung stehen, weil dann sind entsprechend Vertragsstrafen fällig.
Trotzdem plant der Bundesgesundheitsminister Änderungen an den Rabattverträgen. Was wissen Sie darüber?
Also wir kennen nur Verlautbarungen, dass der Gesundheitsminister beschrieben hat, dass irgendwie so eine Facette war, dass auch der sozusagen der Kandidat, der in Europa Medikamente produziert, sozusagen auch einen gewissen Vorteil hat gegenüber anderen Herstellern in so einem Ausschreibungsverfahren im Vergleich zu der vielleicht seine Wirkstoffe in China einkauft. Für mich stellt sich da wirklich die Frage jetzt mal, wenn man mal ganz emotionslos drauf schaut, mit welcher Sicherheit wissen Sie, wenn Sie heutzutage beispielsweise in Portugal, in Spanien oder in Deutschland oder sonst wo in der Welt ein Werk haben, ja, dann sind Sie demselben Risiko ausgesetzt wie auch in China oder in Indien, wenn Sie eine Überschwemmung oder einen Brand in Ihrem Unternehmen irgendwie haben, werden Sie auch diesen Wirkstoff nicht an den Start bekommen. Und vor dem Hintergrund erscheint mir das Zurückholen der Wirkstoffproduktion nach Deutschland, neben dem, dass ich auch nicht weiß, was sozusagen nach internationalem Recht überhaupt erlaubt wäre, erscheint mir persönlich zu kurz gesprungen. Weil letztendlich geht es darum, den pharmazeutischen Hersteller, zumindest was die Rabattverträge betrifft, der ist in der Pflicht. Und wir haben deutlich weniger Lieferausfälle als im Gesamtmarkt. Der pharmazeutische Hersteller will ja gerade vermeiden, dass er Schadensersatzforderungen zahlen muss, wenn er nicht lieferfähig ist und deswegen sehr viel mehr tut, als wenn er heutzutage sozusagen ohne Vertrag unterwegs ist und dann sagt, es ist doch eigentlich egal, ob ich lieferfähig bin oder nicht. Ich muss es ja nicht mehr verpflichtend dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte melden. Also insofern ist der Verbindlichkeitsgrad sehr viel höher, wenn ich einen Rabattpartner habe, der mir zusichert, dass er eine gewisse Medikamentenmenge auch zur Verfügung hält in Deutschland.
Helmut Schröder war das vom Wissenschaftlichen Institut der AOK. Zur letzten Sendestation die Kommentare in der Wirtschaftspresse.
Das Straubinger Tagblatt wirft einen Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Deutschland und Europa hängen immer mehr am Tropf der Chinesen. Die Bundesregierung will deshalb die Verringerung übermäßiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten betreiben. Sie kann für die Veröffentlichung der China-Strategie aber keinen konkreten Zeitpunkt noch sonst irgendwelche Fortschritte vermelden. Die Zeit drängt, nicht nur wegen der Gefahr eines Angriffs der Chinesen auf Taiwan. Gleichzeitig bedrohen die USA den Handelsfrieden in Europa. Die Industrie hierzulande müsste sich in der Folge noch stärker dem Geschäft mit China zuwenden, um Verluste auszugleichen. Die Heilbronner Stimme zieht Bilanz zur Kauflaune der Deutschen am zweiten Adventswochenende. Die meisten Menschen haben nach 2 entbehrungsreichen Corona-Jahren und einem von Krisen geprägten aktuellen Jahr das nachvollziehbare Bedürfnis, sich selbst und anderen etwas Gutes zu tun. Das zeigte sich an diesem Wochenende, an dem die Innenstädte und Weihnachtsmärkte gut besucht waren und die Menschen mehr Geld ausgaben als noch in der Woche zuvor. Der Handel kann also trotz der schwierigen konjunkturellen Gesamtlage mit einigem Optimismus auf die letzten Wochen des Jahres blicken.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute, dann mit Claudia Hennen am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.